Ich habe, was ich nur, also ich kann mich nicht daran erinnern, ich bin ja nun auch schon ein paar Tage hier in der Gemeinde, aber ich habe, glaube ich, noch nie geschafft, die Kinder mit in die Predigt einzubinden, und ich habe gedacht, ich fange heute mal damit an. Ich möchte mal die Kinder nach vorne bitten, ich habe nämlich euch was mitgebracht, aber seht es mir nach, es ist nicht fromm, aber mein Arbeitgeber hat das gesponsert. Und jeder bekommt was. Nämlich frühkindliche Verkehrserziehung. Ihr sollt euch währenddessen, während ich hier vorne was erzähle, damit beschäftigen. Ihr dürft, wenn ihr das bekommen habt, ruhig euch einen Platz suchen, wo ihr euch das angucken könnt und wo ihr was damit unternehmen könnt. Ihr braucht nicht hier vorne stehen bleiben, wenn ihr das habt. Ich habe für jeden was dabei. Mein Arbeitgeber war großzügig. Beziehungsweise ich habe gleich 20 Stück bestellt. Wer hat das gefragt? Ich merke mich dir vor. Du wirst lachen. Ich habe auch für drei Erwachsene ein entsprechendes Malbuch mitgebracht. Und damit ihr mal seht, was das ist ein Besuch beim TÜV. Also dann wisst ihr auch gleich, wo ich arbeite. Und Rolf hatte ja gebeten, auch so etwas zu bekommen. Und ich möchte dich auch bitten, genauso wie die Kinder, dich damit zu beschäftigen. Wobei ich natürlich die Schwierigkeit des Mannes kenne, der nicht multitaskingfähig ist. Also ich weiß nicht, ob du es schaffst, dann auch noch meinen Ausführungen weiter zu folgen. Aber das werden wir nachher sehen. Und dann habe ich natürlich auch noch was. Ja, Bernie hat sich auch schon gemeldet. Ihr wart alle lange nicht mehr beim TÜV. Ihr gebt nämlich euer Auto immer in der Werkstatt ab. Rosalia, für dich habe ich auch was. Ich möchte natürlich auch, dass die alle werden. Eins muss ich mir allerdings noch aufheben für hier vorne. Keine Angst, ich werde nicht unbedingt malen. Ja, ich habe da noch ein paar. Solange ich welche habe, verteile ich die auch. Aber nur, wenn ihr euch jetzt den ersten Teil der Predigt damit hier im Gottesdienst beschäftigt. Nicht für eure Kinder mitnehmen. Es ist wichtig, dass ihr euch hier und jetzt damit beschäftigt. Also ihr werdet feststellen, dass es die Frauen etwas einfacher haben, weil die multitaskingfähig sein sollen, habe ich gehört. Wobei mittlerweile neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass das eigentlich doch nicht stimmt. Aber ihr dürft das natürlich gerne immer wieder widerlegen. Das ist kein Problem. Und das eine, das hebe ich mir auf. Das brauche ich nachher nochmal. Lasst euch also nicht durch die Kinder stören, die beschäftigen sich schon richtig fleißig damit. Und es ist nicht gesagt, dass die Eltern das machen. Also da muss ich doch mal einschreiten, ja? Sondern die Kinder sollen sich damit beschäftigen. Das sind extra Sachen für Kinder. Und wenn du als Erwachsener hättest gerne malen wollen, hättest du dich etwas früher melden können, dann hätte ich auch noch ein Malbuch für dich gehabt. Aber so hast du dich nicht gemeldet. Also nimm jetzt bitte deinen Kindern nicht das Malbuch weg. Wir haben heute Morgen als Thema so über der Predigt Fortgeschrittene und Anfänger. Inspiriert wurde ich durch das Autofahren natürlich. Ich weiß nicht, wer schon länger auf den deutschen Straßen unterwegs ist. Früher gab es solche Aufkleber, wenn also einer frisch seinen Führerschein hatte, dann war hinten so ein Achtung, Anfänger, vorsichtig, ich kann es noch nicht richtig. Das sollte das eigentlich suggerieren. Anfänger und Fortgeschrittene. Wenn du dir diese beiden Worte so mal auf der Zunge zergehen lässt und dir Gedanken darüber machst, dann assoziierst du damit bestimmte Dinge. Und wer von uns möchte schon gerne ein Anfänger sein? Bei manchen Dingen lässt sich das nicht vermeiden. Also wenn wir anfangen, Auto zu fahren, Arun kann davon im Moment ein sehr gutes Lied singen. Er macht gerade seinen Führerschein, versucht die Theorie, die deutsche STVO sich reinzupauken, also die Straßenverkehrsordnung, für einen Inder unheimlich schwierig, allein schon wegen des Satzbaus und dieser komischen Regeln, weil in Indien gibt es also zwei Verkehrsregeln, also fahr keinen anderen an und hupe, wenn du kannst. So ähnlich läuft da der Verkehr. Und das funktioniert natürlich nicht ganz so. Und wenn du jetzt einen indischen Führerschein hast und willst hier Auto fahren, dann ist das ein bisschen schwieriger. Also insofern, sage ich mal, gibt es Situationen, wo wir uns als Anfänger befinden, aber wir wollen natürlich gerne und schnell Fortgeschrittene werden, denn wir wollen ja nicht auf diesem Anfangsstadium stehen bleiben. Und um die Verwirrung perfekt zu machen, gehen wir jetzt also zu einem anderen Kapitel über. Der eine oder andere wird sich vielleicht gewundert haben in der Fasten- und Gebetswoche, als wir an dem Donnerstagabend mit Sonnenbrillen und schwarzen Anzügen und Krawatten da gestanden haben. Und natürlich die Moderneren, die Jüngeren haben gedacht, die werden gleich geblitzdingst. Wir sind nicht die Men in Black, sondern wir sind die Blues Brothers. Denn wir sind unterwegs im Auftrag des Herrn. Und ich, so wie ich die Situation einschätze, sind 99,2% hier in diesem Raum genau meiner Meinung, dass wir unterwegs sind im Auftrag des Herrn. Oder? Und die 0,8% haben immer noch die Gelegenheit, sich dafür zu entscheiden, auch im Auftrag des Herrn unterwegs zu sein. Die Frage, die sich dabei manchmal stellt, ist, wie machen wir das? Aber wie? Der ein oder andere wird sich gefragt haben, warum wir das in der Fasten- und Gebetswoche gemacht haben. Nun, Christsein ist ja immer was total Ernstes. Und Spaß ist verboten. Und wir haben gedacht, unser Gott hat Humor. Und deswegen haben wir gedacht, es ist einfach so, in einer ernsten Woche, die ja auch ein ernstes Thema hat, dass wir uns einfach mal hinstellen, um das zu erklären. Weil einige an dem Gottesdienst danach, als wir hier nochmal aufgetreten sind, die nicht in der Fasten- und Gebetswoche waren, sich gewundert haben, wieso die da mit Sonnenbrillen und schwarzen Anzügen und schwarzen Krawatten stehen und dann plötzlich fromme Themen hochhalten. Es ist einfach so, dass wir einen Gott haben, der Humor hat. Und ich finde, Christsein ist überhaupt nicht ernst. Es gibt ernste Themen, das ist außer Frage, aber eigentlich soll doch Christsein Spaß machen. Deswegen sehen wir auch immer alle so erlöst aus. Und in Anlehnung an das Ganze habe ich mir gedacht, greife ich das heute Morgen nochmal auf, weil ich es gut finde, einfach der Frage mal nachzugehen, wie sind wir denn eigentlich unterwegs, wenn wir unterwegs sind im Auftrag des Herrn? Und jeder ist davon unterschiedlich unterwegs. Jeder hat unterschiedliche Einstellungen gewonnen, Erkenntnisse und wie auch immer. Und wir wollen uns einfach mal so ein bisschen den Ablauf angucken, wie das so passieren kann. Ich habe dazu ich möchte gerne eine Bilderpredigt heute Morgen halten. Und da ich ja nun mal Ingenieur bin, habe ich mir gedacht, fange ich da einfach mal an mit. Ach nee, noch eins vorweg. Das kommt davon, ich bin mit der Technik etwas verwirrt. Ich bin mittlerweile über 50 und ich komme damit nicht klar, weil das, was ich hier als Bild habe, ist was anderes als das, was da an der Tafel ist, weil das Kabel noch nicht in Ordnung ist. Aber eine Sache ist noch ganz wichtig, weil es gibt ja auch die Möglichkeit, alles Mögliche auf die Beine zu stellen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Und dann ist die Frage, warum errege ich Aufmerksamkeit? Will ich die Aufmerksamkeit auf mich lenken? In die Falle tappe ich immer allzu oft. Oder will ich die Aufmerksamkeit auf den Herrn legen? Und deswegen geht es nicht um mich und nicht um dich, sondern es geht um Jesus. Und deswegen können wir das auch jetzt beiseite legen. Wusstest du eigentlich, dass dir alle Wertschätzung der Welt gebührt? Versuch das mal in der Dimension zu erfassen, dass dir alle Wertschätzung der Welt gebührt. Dir gebührt auch alle Aufmerksamkeit der Welt. Du, und da, wo ich du sage, setz ruhig mal deinen Namen ein und sage, mir gehört alle Aufmerksamkeit der Welt. Mir gebührt alle Wertschätzung der Welt. Und du bist das Wertvollste, was es auf der Welt gibt. Warum komme ich zu solchen Aussagen? Weil wie oft gehen wir durch den Alltag und fühlen uns als kleine Nichtse oder als unwesentlich, als ja eigentlich nicht da, weil wenn wir nicht da wären, was macht es für einen Unterschied? Am 29.04., ich kann mich da sehr gut dran erinnern, da war mein Geburtstag, aber darum geht es nicht, sondern da haben im englischen Königshaus Kate und Prinz William geheiratet. Etwa 2 Milliarden Menschen haben dieses Ereignis an den Bildschirmen weltweit verfolgt. Was für eine Aufmerksamkeit ist ihnen zuteil geworden? Warum ist ihnen diese Aufmerksamkeit zuteil geworden? Ganz einfach. Prinz William ist einfach der Thronfolger in England. Er ist ein Königskind. Und wenn nun schon bei einer weltlichen Hochzeit 2 Milliarden Menschen das weltweit verfolgen, wie viel mehr bist du wert, dass du ein Königskind des Allerhöchsten bist? Stell dir vor, du wärst der Einzige oder die Einzige, die auf der Welt gewesen wäre. Kein anderer Mensch auf der Welt, nur du. Jesus wäre für deine Schuld ans Kreuz gegangen. Jesus wäre den Weg des Vaters, den er ihm vorgegeben hat, zu Ende gegangen und er wäre für dich alleine ans Kreuz gegangen und er wäre für dich alleine auferstanden, damit du nicht in ewiger Verdammnis bist. Was für eine Wertschätzung, was für eine Aufmerksamkeit, was für ein Wert, der in dir sich manifestiert, dass der Herr des Himmels, unser Vater im Himmel, dich geschaffen hat. Nach Psalm 139, du bist wunderbar gemacht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, du gehörst mir. Das ist etwas, was uns in unserer Gesellschaft völlig abgeht, weil es geht nur noch nach Leistung und nach bestimmten Dingen, die ich zu bringen habe, und wenn ich die nicht bringe, dann bin ich unten durch. Es ist nicht wahr. Es ist vielmehr wahr, dass du ein Königskind bist und dass deswegen dir alle Aufmerksamkeit gebührt, dass dir alle Wertschätzung gebührt und nicht nur der Welt, sondern des gesamten Universums. Denn für dich ist Jesus ans Kreuz gegangen und auferstanden und lebt. Er ist auferstanden und lebt. Und etwas hat mich in der Fasten- und Gebetswoche total beeindruckt. Deine Mutter hat einen Satz gesagt hier, der mir tief ins Herz gegangen ist. Du bist nicht falsch. Was bedeutet das, nicht falsch zu sein? Wenn du falsch wärst, hätte Jesus keine Chance, dich anzunehmen, so wie du bist. Da Jesus dich aber so annimmt, wie du bist, mit allen deinen Fehlern, mit all deinen Vorzügen, mit all deinen Charaktereigenschaften, sowie positiven und negativen, nimmt Jesus dich jetzt in der Sekunde, so wie du bist, an. Jetzt in der Sekunde nimmt Jesus dich so an, wie du bist. Egal, ob du zu seinem Reich gehörst oder nicht, ob du dich entschieden hast, ihm nachzufolgen oder nicht, du kannst nichts daran ändern, dass Jesus dich uneingeschränkt liebt. Du kannst nichts daran ändern, dass Jesus dich in der Sekunde uneingeschränkt liebt. Er nimmt dich jetzt so an, wie du bist. Du bist nicht falsch. Wie oft kommen wir uns vor wie in einem falschen Film? Wie oft kommen wir uns vor, dass wir deplatziert sind, dass wir falsche Bemerkungen machen, dass wir irgendwelche Sachen machen, die andere, oh, wie kann der oder die nur? Jesus nimmt dich so an, wie du bist. Er macht das nicht. Er macht das nicht. Das ist eine Sache, die wir uns gerne ins Herz fallen lassen können. Und wenn du schon lange Zeit mit Jesus unterwegs bist, dann kennst du das alles. Kein Ding. Kriegst du so quasi mit der christlichen Muttermilch verpasst. Nur erlebst du es auch so? Erlebst du das so? Also wenn wir unterwegs sind im Namen des Herrn, dann hat er uns dazu ausgerüstet. Wir sind nicht abgelehnt, wir sind angenommen, so wie wir sind. Wir sind wertgeschätzt, wir sind nicht falsch und das gilt für das gesamte Universum. Denn wenn Jesus auf die Erde blickt, weißt du, wen er da im Blick hat? Dich. Jesus sieht dich, dich ganz persönlich. Jesus ist nicht für die Gemeinde gestorben. Jesus ist nicht für alle gestorben, sondern Jesus ist für dich gestorben. Jesus ist für dich gestorben. Für das, was du in deinem Leben an Schwierigkeiten hast und was alles nicht in Ordnung ist, Jesus ist für dich gestorben. Er hat das alles getragen. Als Grundvoraussetzung dafür, dass wir mit Jesus unterwegs sind Und jetzt komme ich eigentlich zu dieser Ingenieurgeschichte, die ich eigentlich schon längst hätte einfließen lassen wollen. Das ist nochmal was für die Kinder. Ich habe ja gesagt, ich möchte gerne so eine Bilderpredigt halten. Kinder, habt ihr sowas schon mal gesehen? Was ist denn das? Ja, ruhig einfach sagen. Ein Bagger? Was kann man, was, Lena? Ein Traktor. Was ist das noch? Hat noch jemand irgendwie eine Idee? Spielzeug. Was kann man noch alles damit machen? Hat schon mal jemand versucht, damit einen Wettbewerb zu starten? Zum Beispiel im Weitwurf mit Radladern? Oder hast du dir schon mal versucht, das Ding an die Wand zu hängen? So, ich meine, so in dem Alter von Kindern kann man das auch an die Wand hängen. Ich meine, später kommen dann Poster von irgendwelchen Idolen, die man hat. Aber man könnte das Ding doch auch an die Wand hängen. Ich frage mich, warum hat das noch nicht jemand in seinem Wohnzimmer hängen? So als Radladerampel. Also, ich habe mir als Kind sowas immer gewünscht und habe es nie gekriegt. Bin trotzdem groß geworden. Aber ich finde das faszinierend. Und da das ja so eine Bilderpredigt werden soll, habe ich mir gedacht, ich mache da mal so ein paar Vergleiche mit. Wenn du dein Leben Jesus anvertraust, wir sollen ja zunehmen an Erkenntnis und Weisheit, dann ist es so, dass wir, wenn wir uns gerade frisch bekehrt haben und juhu, wir sind durchgedrungen, wir haben Jesus als unseren Herrn angenommen, dann ist das so eine richtig gute Erkenntnis als Grundlage dafür, dass man darauf aufbauen kann. Und dann bekommt man quasi als Erkenntnis und als Weisheit, als Symbol dafür, so einen kleinen Radlader. Da kann man schon mal ein bisschen was mit reißen, ne? So als kleines Kind, wir werden ja wiedergeboren zu einer neuen Hoffnung. Und ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und so ein bisschen neu ist er ja, also der ist nicht gebraucht. Und das ist so die Erkenntnis, die wir dann haben. Boah, ich habe neues Leben, ich bin errettet. Also diese Radlader, die jetzt kommen, sind alle Bilder dafür, wie unsere Erkenntnis und unsere Weisheit im Laufe eines Christenlebens zunehmen können. Natürlich wirst du nicht da bleiben und es ist schwierig, dass sich ein Radlader häutet. Aber wenn wir uns in der Gemeinde bewegen, dann haben wir natürlich auch Möglichkeiten, einen Grundkurs zu besuchen. Wir haben Möglichkeiten, einen Taufkurs zu machen und was weiß ich alles, um einfach mitzubekommen, wie so das christliche Leben eigentlich ist. Ist doch so. Manch einer hat sogar noch den Vorteil, in einem christlichen Elternhaus aufzuwachsen. Vorteil in Anführungsstrichen. Muss nicht immer ein Vorteil sein. Aber einige haben das vielleicht so, dass sie tatsächlich das als Vorteil empfunden haben, dass sie in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind. Und dann nehmen wir zu an Weisheit und Erkenntnis und dann werden wir schon mal größer, ne? Wow! Wenn du dann also das Ding schon mal startest, da brauchst du schon nicht mehr mit eigener Pedalkraft treten. Der Heilige Geist zieht in dein Leben ein. Du hast einen Motor. Boah, ein Getriebe. Und du kannst schon ein paar Lasten tragen. Finde ich klasse. Und so ist es einfach in der Gemeinde, dass wir an Erkenntnis und an Weisheit immer wieder weiter zunehmen. Und natürlich, wenn man dann so seine Vorbilder hat, zu denen wir gleich kommen, dann kann es natürlich möglich sein, dass man dann schon wieder ein bisschen größer wird. Und man hat dann also vorne auch ganz andere Möglichkeiten noch. Man muss also nicht nur immer so baggern und Lasten machen, man kann auch mal Sachen an die Seite schieben. So, wenn da sich so ein Hindernis aufmacht, dann startest du das Ding, fährst mit deinem Radlader los, mit deiner Erkenntnis und deiner Weisheit und sagst, pah, das Problem ficht mich nicht an, das habe ich im Griff. Und kannst es einfach beiseite schieben. Ich sag mal so, solange du es nicht verleugnest und echt beiseite schiebst, ist das okay. Das Problem. Weil manchmal habe ich den Eindruck, dass wir einfach die Schwierigkeiten, die da sind, nicht wahrhaben wollen und sie einfach nur beiseite schieben. Aber es ist auch die Möglichkeit gegeben, das echt zur Seite zu schieben, sodass du keine Probleme damit hast. Und das wollen wir eigentlich als Ziel auch angehen, dass das so ist. Und dann kommen natürlich die richtigen Kaliber. Meine Herren, wenn du dann erstmal da bist, ne, da kommen so richtig so 15, 20 Kubikmeter Sand, wenn du dir dann mal überlegst, wie viele Tonnen du damit bewegen kannst, dann ist das schon ein ganz schönes Ding. Und ich kenne solche Dinger, wenn du da also mal daneben stehst, dann bin ich also richtig klein gegenüber so einem Rad. Das Rad ist größer und höher als ich. Und das ist das, was wir dann unter, im christlichen Sinne unter Reife verstehen. Wir reifen heran mit Weisheit und Erkenntnis und dann nehmen wir zu und wir kriegen mehr Power und wir wissen, wie wir mit den verschiedenen Situationen umzugehen haben. Natürlich gibt es da auch unterschiedliche Modelle. Ja, also da so Leergewicht, Einsatzgewicht, 36.180 Kilogramm, 340 PS, das ist schon was. Da kannst du schon mal so einen kleinen Klotz nehmen. Und da sieht man wieder, dass natürlich auch unterschiedliche Ausprägungen vorhanden sind, wie hier, da ist jetzt vorne eine Gabel dran, keine Schaufel mehr. Also es sind nicht alle Radlader gleich. Ja, also das ist ganz deutlich, dass das also Unterschied macht. Und da oben sieht man auch eine Person in dem Führerstand. Also das ist schon ein richtiger Kavenzmann, die da in solchen Steinbrüchen rumfahren. Und dann gibt es dann natürlich auch noch solche Geräte. Und da guck mal, wie schön, was man da also alles aufschürfen kann mit diesen Dingern. Also richtig so rein und dann, ach, wie leicht ist doch das Christenleben. Wir haben so viel an Erkenntnis, wir lesen die Bibel vorwärts und rückwärts, hoffe ich jedenfalls, dass ihr das hinkriegt. Also Chinesen lesen auf alle Fälle rückwärts. Ach nee, von oben nach unten, oder wie war das? Die Araber, die lesen auf alle Fälle rückwärts. Also von hinten nach vorne, so wie wir das ausdrücken würden. Und so nehmen wir also in einem Christenleben dann zu an Erkenntnis. Und jetzt möchte ich einfach mal die Kinder nach vorne bitten. Kommt doch einfach mal mit euren Malbüchern nach vorne und auch die Erwachsenen, die natürlich jetzt gemalt haben. Und ich möchte euch bitten, einfach mal euch mal hier hinzustellen. Kommt mal ruhig alle nach vorne. Stellt euch ruhig alle mal hin, auch die, die Malbücher bekommen haben. Und auch wenn ihr nicht gemalt habt, dürft ihr auch gerne nach vorne kommen. Das gehört alles zu dem Spiel heute Morgen. Stellt euch ruhig so in der Reihe auf hier. So, und dann zeigt doch mal, was ihr so alles gemacht habt. Ich muss da mal ein bisschen nach hinten gehen, damit ich das auch sehen kann. Da guck mal, der Rolf, der hat da fast gar nicht gemalt. Der ist nicht multitaskingfähig. Also bei einigen Kindern habe ich die Vermutung, dass die Eltern geholfen haben. Also so ungefähr könnte man vermuten, dass sie also alle wissen, wie man mit so einem Malbuch umgeht. Schade. Ihr habt das alle toll gemacht. Also die gemalt haben, die haben auf alle Fälle was richtig Gutes gemacht. Und ihr dürft auch dieses, das muss ich mal zeigen von Arthur, das finde ich klasse hier. Guck mal, das hat der Arthur gemalt. Das finde ich richtig gut. Der ist nämlich noch klein und der hat das seinem Alter gemäß gemacht und das finde ich richtig gut. Du hast das ganz klasse gemacht. Bitteschön. Und ihr anderen habt das auch total super gemacht. Ihr dürft die Malbücher und auch die Buntstifte behalten und ihr dürft die mitnehmen. Und wenn ich richtig informiert bin, dann geht es jetzt auch irgendwie irgendwann in die Kinderstunde. Und ihr dürft das alle gerne mitnehmen. Vielen Dank. Behaltet das einfach mal so ein bisschen im Kopf, was die Kinder da so gemacht haben. Und dann sind wir natürlich, wir haben ja diese Radlader alle gesehen, so wie sie da stehen. Die müssen natürlich auch irgendwann mal zum Einsatz kommen, weil sonst verrosten die Dinger. Wer rastet, der rostet. Und wo setzt man so einen Radlader am besten ein? Natürlich im Steinbruch. Und da sieht man dann, wie jeder mit seiner Erkenntnis quasi auf diesem großen Spielball der Welt versucht, mit seiner Erkenntnis etwas zu bewegen. Natürlich ist es Aufgabe eines Radladers, in einem solchen Steinbruch etwas zu bewegen. Weil wofür kauft man sich ein Ding, was also mehrere hunderttausend Euro kostet, wenn es dann nur rumsteht? Also es soll sich bewegen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jeden Tag mit meiner Radladererkenntnis in so einen Steinbruch gehen würde und würde jeden Tag nur Steine umschaufeln, dann würde mir das stinklangweilig werden. Oder nicht? Jeden Tag immer nur eine Schaufel oder ein Quader von einer Seite zur anderen, irgendwelche LKW beladen und dann wieder von vorne und von hinten. Irgendwann ist natürlich auch mal die Kapazität erschöpft an dessen, was ich an Weisheit und an Erkenntnis zunehmen kann, weil irgendwo spüre ich dann, dass ich vielleicht auch an die eine oder andere Grenze komme und dann muss ich mit dem, was ich habe, auskommen oder wie. Und dann gehe ich in meinem Steinbruch und dann ist das auch noch so ein Riesenteil, weil das ist nur ein Ausschnitt von dem, was es eigentlich ist, das Ganze. Das ist also, erstreckt sich über Kilometer. Und dann fuhrwerkst du da mit deiner Erkenntnis und mit deiner Weisheit da drin rum und versuchst, etwas zu bewegen. Und ich muss mal sagen, ganz ungefährlich ist das ja auch nicht. Ne? Wenn du hier mal so siehst, was hier für Löcher da sind und wenn du da mal nicht aufpasst, dann bist du ganz, ganz schnell weg. Ne? Also ich kann was bewegen. Ich will jetzt nicht sagen, Hochmut kommt vor dem Fall. Man könnte auch abstürzen. Das will keiner von uns. Also ich möchte nicht abstürzen. Das ist unangenehm. Empfinde ich jedenfalls so. Weiß nicht, wie es euch geht. Auf alle Fälle ist doch das, was wir da so machen und da rumfuhrwerken in so einem Steinbruch, wenn wir das als auf unsere Erkenntnis und unsere Weisheit bauen, dann kommen wir vielleicht gar nicht so weit, wie wir denken. Und vielleicht ist das Ganze dann auch irgendwie langweilig. Immer nur Steine von einer Seite zur anderen zu schaufeln. Oder meint die Bibel vielleicht was ganz anderes, wenn sie von Weisheit und Erkenntnis spricht? Wir als weltliche Menschen, die wir geistlich geworden sind, reflektieren das, was wir wissen und was wir haben, auf dem, was uns beigebracht wurde und was wir gelernt haben. Und wir verbinden Weisheit und Erkenntnis mit Wissen. Wir müssen Bibel lesen. Wir müssen Bibel lesen. Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, dass alles im Glauben freiwillig ist? Selbst ob du dich für Jesus entscheidest oder nicht, ist freiwillig. Selbst wenn ich nicht in der Bibel lesen würde, wobei ich sagen muss, mir würde etwas fehlen, wenn ich es nicht tun würde. Aber selbst wenn du nicht in der Bibel lesen würdest, würde dir immer noch alle Wertschätzung der Welt gelten. Immer noch alle Anerkennung der Welt und du wärst immer noch nicht falsch. Jesus nimmt dich immer noch so an, wie du bist. Was wir alles im Glauben immer müssen, damit wir nämlich so große Radlader werden, müssen wir bestimmte Dinge einfach in der Gemeinde tun, um weiter voranzukommen. Glauben wir. Und so entwickelt sich eine Dynamik unter den Gläubigen, auch in Gemeinden, auch nicht nur auch über Gemeinden hinaus, die letztendlich in theologischen Fragen irgendwie enden, aber nicht im Erleben des Wortes Gottes. Ich habe euch vorhin diesen großen Radlader mit diesen riesen Rädern gezeigt. Die Räder, auf denen wir stehen und was die Grundlage unserer Erkenntnis ist, ist die Wahrheit für wahr zu halten. Und daran ist nichts Verkehrtes, weil die Wahrheit ist ja nun mal wahr. Ich muss sie nicht dafür halten. Die Wahrheit ist wahr. Aber wenn ich über Jahre die Wahrheit für wahr halte, dann ist das nichts anderes, als wenn ich Steine von einer Seite zur anderen schaufel, weil ich etwas für wahr halte, was ich nicht erlebe. Und wir glauben, also ich kenne das aus dem eigenen Erleben, dass ich Jahrzehnte Dinge für wahr gehalten habe und geglaubt habe, dass ich sie auch erlebe, bis Gott mich eines Besseren belehrt hat. Also es geht nicht darum, nur die Wahrheit für wahr zu halten, sondern die Wahrheit für wahr zu halten und sie zu erleben. Wenn von der Liebe des Vaters im Himmel die Rede ist, diese Liebe zu erleben, wenn wir vom Frieden Gottes sprechen, der schon da ist, es ist ja nicht etwas, was, wenn Jesus sagt am Kreuz, es ist vollbracht, dann heißt das, er hat den Frieden Gottes für uns erworben. Der ist da. Das ist nicht etwas, was erst noch kommen muss. Das ist da. Die Frage ist, erlebe ich es? Die Frage ist, erlebe ich es? Und jetzt komme ich nochmal zu den Kindern und den Malbüchern. Und ich komme zu dem Thema Anfänger und Fortgeschrittene. Und ich hatte mir ja doch auch nochmal so ein Malbuch zurückbehalten. Und ich habe ja mal so gefragt, was man so alles mit so einem Malbuch machen kann. Wir könnten zum Beispiel Fangen spielen. Klappt natürlich nicht, wenn man es nicht vorbereitet hat. Wir könnten natürlich auch solche, die Buntstifte nehmen und einfach mal anfangen, diese Buntstifte rauszunehmen und anfangen, einen Turm zu bauen. Wird zwar nicht hoch, aber man kann also auch damit noch ganz andere Sachen machen. Ich könnte auch so einen Buntstift nehmen und den einfach dahin in die Ecke werfen. Spricht doch nichts dagegen. Ich kann auch so ein Malbuch nehmen, aber nachdem die so begehrt sind, mache ich das heute Morgen nicht. Ich wollte eigentlich jetzt hier eine Seite rausreißen und einen Flieger davon bauen. Aber wir wissen doch, wie wir mit dem Malbuch umgehen. Das ist doch nicht dafür da, um damit Fangen zu spielen. Buntstifte sind auch nicht dafür da, dass man die durch die Gegend wirft oder einen Turm damit baut. Wir wissen doch aufgrund unserer Erkenntnis und unserer Weisheit, wie wir mit einem Malbuch umzugehen haben, oder? Ich möchte gerne wieder Anfänger werden. Und deswegen fand ich das Bild von Arthur so schön. Ich möchte das mit einer Frage verknüpfen. Darf Gott in deinem Leben noch über den Rand malen? Oder hast du ihn durch deine Erkenntnis und durch deine Weisheit schon so begrenzt, dass du dich von ihm gar nicht mehr überraschen lassen kannst, weil es gibt einfach gewisse Dinge, die Gott ja nie in deinem Leben tun würde? Das hast du ja gelernt. Das weißt du ja. Ne, wenn also dann die Ältesten oder der Pastor auf dich zukommt und sagt, du kannst mal eine Gebetsstunde machen? Nee. Also ich nicht. Also lass mal lieber einen anderen machen. Hast du dir mal Gedanken gemacht, warum die Ältesten oder der Pastor vielleicht auf dich zukommen und dich sowas fragen? Hatten sie gerade nichts Besseres zu tun? Oder haben die vielleicht gebetet und einen Eindruck gewonnen, dass das vielleicht für dich dran wäre, auch mal so eine Aufgabe zu übernehmen? Aber sowas würde doch Gott in deinem Leben nie tun, das würde dich doch überfordern. Weil du hast das ja noch nie gemacht und wie soll das denn gehen? Bitteschön. Ja, wenn du dich nicht drauf einlässt, dann hat Gott keine Chance, in deinem Leben über den Rand zu malen. So klammheimlich, still und leise besteht die Gefahr. Ich sage nicht, dass das bei allen der Fall ist und ich bin da weit von entfernt. Aber es besteht doch die Gefahr, dass wir durch das, was wir gelernt haben und das, was wir an Erkenntnis gewonnen haben, Gott eingrenzen. Und vielleicht ist es da an der Zeit, einfach ein neues Kapitel wieder aufschlagen zu lassen vom Herrn, dass wir da rauskommen und nicht das, was wir wissen und was wir glauben, was Gott in unserem Leben tun kann und was er nicht tun kann, dass wir ihm schon Vorgaben machen, sondern dass wir einfach frei werden in dem und uns einfach von Gott mal wieder überraschen lassen. Das Herz kennt ihr schon. Jesus spricht wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darf Gott in deinem Leben über den Rand malen? 98% sagen jetzt, na klar, darf Gott in meinem Leben über den Rand malen. Okay, wann machst du die nächste Gebetsstunde? Wann wirst du den Lobpreis leiten? Wann machst du Begrüßungsdienst? Darf Gott in deinem Leben über den Rand malen? Einige werden nächstes Wochenende auf der Flambacher Mühle sein. Freizeit mit Matthias Hoffmann. Es geht um das Vaterherz Gottes. Und ich habe etwas Interessantes von ihm gefunden. Nochmal das schöne Herz. Manchmal kommt es mir, das sagt jetzt Matthias Hoffmann, nicht ich, aber ich könnte es genauso sagen. Aber ich verstecke mich jetzt mal hinter Matthias Hoffmann. Manchmal kommt es mir so vor, als ob es Gott einzig und allein darum ginge, uns in die himmlische Normalität zurückzuholen. Die himmlische Normalität. Normal bei ihm, normal ist bei ihm. Er ist der starke Papa, der alles kann, und ich bin sein geliebtes Kind, das spielen gehen darf. Kinder sind doch nicht für die Arbeit, das Kämpfen oder gar die Rettung der Welt geschaffen. Wohl aber für die Liebe und um mit großen Augen das Leben zu entdecken. Das ist ein Zitat von Matthias Hoffmann, Pastor der Ichtes-Gemeinde in Hannover. Wenn wir uns in der Kirchengeschichte mal so ein bisschen bewegen, dann gibt es eine Christologie, die Lehre von Christus. Dann gibt es eine Pneumatologie, die Lehre vom Heiligen Geist. Aber es gibt keine Patriologie, keine Lehre vom Vater. In der gesamten Dogmatik nirgendwo ist darüber was zu finden, dass es eine Lehre gibt, die so bezeichnet werden würde. Und deswegen kommen wir immer bis zu Jesus. Wir gehen bis zum Kreuz. Aber wir gehen nicht durch die Tür, die durch das Kreuz aufgemacht wurde. Oder die Gefahr jedenfalls besteht, dort stehen zu bleiben, am Kreuz hängen zu bleiben, anstatt am Kreuz durch die Tür zum Vater zu gehen und die Gemeinschaft mit ihm zu genießen. Unvorstellbar, Realität. Und ich möchte einfach mit der Frage enden, die ich euch zwischendurch immer wieder gestellt habe: Darf Gott in deinem Leben über den Rand malen? Lass uns einfach eine Zeit haben im Lobpreis, wo wir Gott auch eine Antwort geben können. Und ich möchte euch Mut machen, euch zu öffnen und zu sagen: Ja, Papa im Himmel, ich möchte, dass du wieder anfängst, in meinem Leben über den Rand zu malen. Damit ich rauskomme aus dieser langweiligen Geschichte, Steine von einer Seite zur anderen zu schaufeln. Dass ich nicht von meiner eigenen Erkenntnis und Weisheit gefangen werde, sondern dass ich die Erkenntnis und Weisheit gewinne, was es bedeutet, dir zu vertrauen. Das ist Erkenntnis und Weisheit. Nämlich Gott zu lernen, zu vertrauen. Und dass er in meinem Leben nichts Falsches macht. Und dass er, wenn er mich herausfordert, mit mir gehen will, um dieser Herausforderung zu bestehen. Und nicht von vornherein zu sagen: Nee, Gott, das nicht. Das auf keinen Fall. Gott zwingt dich nicht. Und er macht auch keine Bocksprünge in dem Sinne, dass er sagt: So, die nächste Latte legen wir mal 3 Meter höher. Es reichen schon 2 Zentimeter. Und Gott geht kleine Schritte mit dir, um dich dahin zu führen, ihm wieder neu zu vertrauen und zu erleben, dass er größer ist als das, was wir in unserer Dynamik als Christen, auch in der Gemeinde, auch als Einzelpersonen an Erkenntnis und Weisheit gewonnen haben. Gott möchte groß sein in deinem Leben. Und dir gebührt alle Wertschätzung und alle Anerkennung der Welt.